Ja, der heutige Gottesdienst ist ja gleichzeitig der Abschluss unseres Wochenendseminars über den ersten Teil der Offenbarung. Und wir wollen uns heute Morgen abschließend mit dem 12. Kapitel der Offenbarung beschäftigen, unter der Überschrift Die Frau, ihr Kind und der Drache. Ich möchte uns zunächst die ersten 6 Verse lesen, Offenbarung 12, die Verse 1 bis 6. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Häuptern 7 Kronen, und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde 1260 Tage. Wir haben vorhin in der Schriftlesung gehört, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was meint Jesus mit dem Wort Kreuz? Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Kreuz ist alles Leiden, das uns aus der Beziehung zu Jesus Christus erwächst. Nun leben wir ja in einem Land, in dem man kaum schwerwiegende Nachteile befürchten muss, wenn man sich zu Jesus Christus bekennt. Keiner von uns muss befürchten, wenn er nachher diesen Raum verlässt, dass da womöglich irgendwelche Sicherheitsbeamten draußen stehen und die Namen notieren. Oder dass gar welche verhaftet werden und für einige Tage für kurze Zeit im Gefängnis behalten werden, wie das vor einigen Jahren in der Türkei geschehen ist. Aber wir wissen, es gibt Länder, wo es ganz anders ist, wo Christen einen sehr viel schwereren Stand haben. Ich denke hier an ein 7-jähriges Mädchen namens Nagina in Pakistan. Sie wurde auf brutalste Weise von 4 Männern aus ihrem Dorf vergewaltigt, weil sie Christin ist. Ihr Vater ist dann zur Polizei gegangen, hat die jungen Männer angezeigt. Der Polizeiinspektor hat dem Vater geraten, die Sache zu vergessen. Der Vater sagte, ich will Gerechtigkeit. Er hat auf einer Anzeige bestanden. Kurze Zeit später befindet sich der Vater im Gefängnis, nicht die 4 jungen Männer, die seine Tochter vergewaltigt haben. Der Grund: diese 4 Männer beschuldigen diesen Vater fälschlicherweise, er habe eine ältere Frau ermordet. Und man glaubt diesen 4 jungen Männern, weil sie Muslime sind, während der Vater Nagenas Christ ist. Oder ich denke an das Zeugnis eines jungen Ägypters, der zunächst Muslim war und dann Christ wurde. 9 Monate lang wurde er in einem Militärgefängnis gefangen gehalten, in einer Zelle mit 1 Quadratmeter Bodenfläche. Jede Nacht wurde Wasser auf den Zellenboden gegossen, sodass er sich nicht hinlegen konnte. Man hinderte ihn mit Scheinwerfern am Schlafen. Man verprügelte ihn, man folterte ihn mit Elektroschocks, man riss ihm die Fingernägel aus. Als sich seine Verlobte taufen ließ, lauerte man den beiden auf und erschoss seine Verlobte auf offener Straße. Oder ich denke an die Verhältnisse in der ehemaligen DDR. Kurz nach der Wende lernte ich auf einer Freizeit einen jungen Familienvater kennen. Er erzählte mir seine Geschichte. Er hatte Physik studiert, war mit Leib und Leben Physiker. Das war sein Lebenstraum, als Physiker zu arbeiten. Und dann hat er sich um Stellen beworben. Er hat insgesamt 150 Bewerbungen geschrieben und jedes Mal eine Absage erhalten. Und schließlich hat er sich an einen der Verantwortlichen gewandt und hat gesagt, können Sie mir das erklären, warum ich laufend eine Absage erhalte? Die Sache war die, man hatte ihn aufgefordert, einzutreten in die Kampftruppe der SED. Er hatte abgelehnt, weil er Christ war. Und da sagt nun dieser Beamte zu ihm, Sie haben einen Vermerk in Ihrer Akte. 150 Bewerbungen, jedes Mal eine Absage. Und schließlich musste er diesen Traum, als Physiker zu arbeiten, begraben und hat dann eine Umschulung erhalten zum Heilerziehungspfleger. Ich habe diese drei Beispiele vorangestellt, die alle etwas deutlich machen von dem, was es heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen in der Nachfolge Jesu Christi. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum werden Christen in dieser Welt nicht an allen Orten gleichzeitig, aber doch immer wieder so angefeindet von ihrer Umgebung? Warum haben sie so oft einen schweren Stand? Dieser Text aus Offenbarung 12 gibt uns eine Antwort. Er lässt uns einen Blick tun hinter die Kulissen der Weltgeschichte. Er zeigt uns, wie hinter den Kulissen der Weltgeschichte ein Kampf tobt. Es ist der Kampf Satans gegen Jesus und seine Gemeinde. Im Grunde genommen ist dieser Kampf schon angedeutet in 1. Mose 3, Vers 15. Diese Verheißung, die damals Adam und Eva erhalten haben, dieses Wort an die Schlange, wo es dann heißt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Diese uralte Feindschaft zwischen Satan auf der einen Seite und Jesus, seiner Gemeinde, auf der anderen Seite. Wir kommen zu unserem Text. Es ist ein Text, der gefüllt ist mit Bildern, die auf den ersten Blick nicht so leicht verständlich sind. Aber wir haben ja in diesen Tagen gesehen, es gibt so etwas wie einen Schlüssel, um diese Bilder zu verstehen. Und das ist nun das Alte Testament. Diese Bilder, die in der Offenbarung gebraucht werden, das Bild der Frau, das Bild des Drachen, das Bild des Tieres, dann in Offenbarung 13, das alles taucht schon im Alten Testament auf und hier finden wir nun auch die entsprechenden Erklärungen. Wer ist diese Frau, von der hier die Rede ist, die Frau mit der Sonne begleitet und den Mond unter ihren Füßen? Man wollte in dieser Frau immer wieder Maria sehen, als die Himmelskönigin. Vielleicht haben Sie schon ähnliche Bilder gesehen, vor allem in katholischen Kirchen, wo Maria als die Himmelskönigin dargestellt wird. Ganz so, wie nun die Frau in unserem Text geschildert wird, begleitet mit der Sonne, man sieht diesen Strahlenkranz, der von Maria ausgeht. Dann auf dem Haupt eine Krone von 12 Sternen und hier auch, wenn man genau hinschaut, die Mondsichel unter ihren Füßen. Und eben nun auch das Kind, das sie in ihren Armen hält. Aber ist es wirklich Maria? Wenn wir weiterlesen, dann stoßen wir auf Beobachtungen, die darauf schließen lassen, es geht hier nicht um Maria. Zum Beispiel, warum wird extra erwähnt die große Qual bei der Geburt? Oder die Flucht Marias in der Wüste. Wir haben keine Zeugnisse aus der alten Kirche, dass Maria nach der Himmelfahrt Jesu Christi in die Wüste geflohen wäre. Wenn wir hineinschauen in das Alte Testament, dann erhalten wir eine andere Erklärung. Die Frau ist im Alten Testament ein Bild für Israel. Und wenn wir das Neue Testament hinzunehmen, dann können wir sagen, die Frau ist ein Bild für das alt- und neutestamentliche Gottesvolk. Im Alten Testament wird ja das Verhältnis Gottes zu seinem Volk Israel immer wieder verglichen mit dem Verhältnis eines Mannes zu seiner Frau. Im Neuen Testament das Verhältnis Jesu zu seiner Gemeinde mit dem Verhältnis des Bräutigams zu seiner Braut. Das Bild der Frau, ein Bild für das alt- und neutestamentliche Gottesvolk. Die Sonne, sie symbolisiert die Herrlichkeit Gottes. Psalm 84 heißt es von Gott, du bist Sonne und Schild. Und wenn nun es heißt, dass die Frau bekleidet ist mit der Sonne, dann bedeutet es nichts anderes, das Gottesvolk hat Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Weiter heißt es, dass sie den Mond unter ihren Füßen hat. Der Mond ist ja vom Schöpfungsbericht her der Regent der Nacht. Die Sonne regiert den Tag, der Mond regiert die Nacht. Von daher könnten wir sagen, der Mond steht für die Finsternis des Heidentums. Aber nun heißt es hier, dass die Frau den Mond unter ihren Füßen hat. Das heißt, sie hat diese Finsternis des Heidentums überwunden. So wie Paulus dann im Römerbrief der Gemeinde in Rom sagen kann, ihr werdet den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die 12 Sterne, sie erinnern einerseits an die 12 Stämme Israels, auf der anderen Seite auch an die 12 Apostel. 12 ist die Zahl des Gottesvolkes. Und dann die Geburtswehen. Wofür stehen die Geburtswehen? Schon im Alten Testament sind die Wehen ein Bild für die Bedrängnis des Gottesvolkes. Und Jesus hat dann dieses Bild aufgegriffen in der Endzeitrede in Matthäus 24. Wir haben uns gestern Abend am Rande damit befasst, wo Jesus ja nun von der endzeitlichen Bedrängnis spricht, die über die Welt und auch über seine Gemeinde kommen wird. Er redet von Kriegen, er redet von Hunger, von Erdbeben. Und dann sagt er, erschreckt nicht, wenn ihr das alles seht. Das alles ist erst der Anfang der Wehen. Und zwar der Anfang der Geburtswehen der neuen Welt. Es ist interessant, dass auch die Juden in Israel sprechen von den Geburtswehen des Messias. Die Wehen, ein Bild für die Bedrängnis des Gottesvolkes. Und nun dieser wunderbare und frohmachende Gedanke hier, dass nun mitten in die Bedrängnis hinein der Retter geboren wird. Ich denke hier unwillkürlich an einen Vers von Paul Gerhardt, der in einem seiner Lieder sagt, das ist Gottes Ehrentitel. Helfen, wenn die Not am größten. Dieses Bild der Wehen ist ja eigentlich ein sehr trostvolles Bild. Sicher, Wehen bedeuten Schmerzen. Aber Wehen bedeuten auch, hier entsteht neues Leben. Wehen sind immer verknüpft mit der Freude oder in der Regel verknüpft mit der Freude auf neues menschliches Leben. In diesem Sinn hat Jesus dieses Bild der Wehen gebraucht in Johannes 16. Da sagt Jesus in Vers 20 folgende: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Dieser trostvolle Gedanke hier: In die Bedrängnis hinein wird der Retter geboren. Das ist Gottes Ehrentitel. Helfen, wenn die Not am größten. Martin Luther hat einmal dieses Bild gebraucht. Er hat gesagt: stellt euch vor, da wird damals mittelalterliche Verhältnisse, da wird ein Ritter gefangen genommen von seinen Feinden und man schleppt ihn nun auf eine Burg und steckt ihn ins Verlies und da sitzt er nun in diesem dunklen, feuchten Loch. Und dann nach einiger Zeit merkt er, da ist Unruhe draußen, da ist Kampfeslärm. Und er merkt, da versucht man mit Rammböcken in die Burg einzudringen. Er spürt die Schläge, die Wände erzittern. Und dann lösen sich so die ersten Stücke da von der Decke, es brechen Steine herunter, der Mann bekommt es mit der Angst zu tun und auf einmal durchfließt ihn eine tiefe Freude, weil ihm klar wird, das sind seine Freunde, die gekommen sind, um ihn zu befreien. Und plötzlich hat das alles, was vorher so bedrohlich war, für ihn ein ganz anderes Gesicht. So wird es auch sein mit den Wehen der Endzeit. Jesus sagt, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dann lasst den Kopf nicht hängen, sondern erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und so, wie es am Ende sein wird, so war es auch damals bei der Geburt Jesu Christi. Jesus Christus wird hineingeboren in eine Zeit der Bedrängnis des Gottesvolkes, nämlich als das Volk Israel geknechtet war unter der römischen Herrschaft. Hier hinein wird der Messias, der Retter, geboren. Aber es heißt dann weiter, es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter, 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Der Drache, er wird erklärt dann in Vers 9, der Drache, hier ist der Satan gemeint. Es heißt in Vers 9, es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan. Es werden hier verschiedene Aspekte des Teufels genannt. Der Drache steht für die brutale Gewalt. Die Schlange steht für die List des Teufels, für das Verführerische. Teufel selber, wenn wir es wörtlich übersetzen, Diabolos heißt der Durcheinanderbringer. Derjenige, der nun immer wieder versucht, Gottes Werk zu sabotieren. Und schließlich, Satan heißt eigentlich der Widersacher. Derjenige, der sich gegen Gott, gegen Jesus, gegen seine Gemeinde stellt. Hier nun der Aspekt des Drachens. Die brutale Gewalt, und diese brutale Gewalt, die zeigt sich nun vor allen Dingen darin, wenn wir in Vers 4 lesen, und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Es gibt ja im Grunde genommen nichts Hilfloseres als eine gebärende Frau. Und nun der Drache, der dasteht und nur wartet, bis das Kind auf die Welt kommt. Hier wird etwas deutlich vom Wesen Satans, dem Mörder von Anfang an. Das erinnert natürlich an Herodes, an den Kindermord in Bethlehem, an die Versuche des Satans, von Anfang an Jesus zu beseitigen. Und es blieb ja nicht bei diesem Kindermord in Bethlehem, wir können auch denken an Nazareth, wo man versucht hat, Jesus vom Berg zu stürzen. Aber noch war die Stunde nicht gekommen, Jesus ging durch die Menge hindurch. Aber dann, wir haben es in der Schriftlesung gehört, dann geht sein Weg weiter ans Kreuz, wo es zunächst scheinbar so aussieht, als sei nun der Satan doch zum Ziel gekommen. Aber dann kommt die Auferstehung, die Himmelfahrt Jesu Christi. Es heißt in Vers 5, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron, also an die Seite Gottes. Und das bedeutet nun, dass Jesus dem Zugriff des Satans, dem er während seines irdischen Lebens ausgesetzt war, entzogen ist. Damit habe ich eigentlich auch schon vorweggenommen die Erklärung, wer ist nun mit diesem Kind gemeint, das hier geboren wird. Vers 5, sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Diese Betonung, dass es ein männliches Kind ist, erinnert an die Verheißung in Jesaja 9, wo wir lesen, es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und dann, dass es hier heißt, dass er nun über alle Völker herrschen wird, das erinnert uns an Psalm 2, wo der Messias angekündigt wird und wo wir in Psalm 2 dann lesen, zunächst Vers 7, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann heißt es weiter, bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Hier wird uns Jesus vor Augen gestellt als der Herr über die Völkerwelt, als derjenige, der das letzte Wort behält. Und schließlich Vers 6. Was geschieht mit der Frau? Was geschieht mit dem Gottesvolk, das auf der Erde zurückbleibt? Es heißt hier, die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hatte und wo sie von Gott ernährt wurde 1260 Tage. Das erinnert an das Volk Israel in der Wüste. Die Wüste war der Ort, wo Gott sein Volk Israel mit Manna versorgt hat. Die Wüste war der Ort, wo Gott sein Volk hingebracht hat, als er es aus der Hand der Ägypter errettet hat. Die Wüste, ein Ort der Bewahrung, zugleich auch die Wüste, ein Bild für die Völkerwelt. Gott kann einmal zu dem Volk Israel sagen, ich will dich führen in die Wüste der Völker. Der Gedanke ist also, Gott bewahrt sein Volk mitten in der Völkerwelt, mitten in der dem Gottesvolk so feindlich gesonnenen Völkerwelt. So wie er sein Volk in der Wüste durch Manna erhalten hat und bewahrt hat, so will er auch weiterhin sein Volk, ob es Israel ist, ob es die Gemeinde ist, bewahren in dieser Welt. Diese 1260 Tage, wenn wir es umrechnen, sind es 3,5 Jahre. 3,5 Jahre sind in der Bibel das Bild für die Zeit der Bedrängnis. Wir werden dann in Offenbarung 13 in dem Seminar im März dann sehen, da ist ja die Rede davon, dass der Antichrist 42 Monate, das heißt 3,5 Jahre, nun herrschen wird. 3,5 Jahre hat auch etwa damals im 2. Jahrhundert vor Christus dieser syrische König Antiochus IV. Epiphanes, der so etwas wie ein Modell des Antichristen geworden ist, der Antichrist des Alten Testamentes. 3,5 Jahre etwa hat er seine Schreckensherrschaft über Jerusalem ausgeübt. Die 3,5 Jahre spielen dann auch im Propheten Daniel eine Rolle als die Zeit der endzeitlichen Bedrängnis. Und 3,5 Jahre wurde auch Elia von Gott bewahrt, während es 3,5 Jahre lang nicht geregnet hat in Israel. Also wir merken, da steckt eine tiefe Symbolik drin in diesen 3,5 Jahre. Wir begegnen diesen 3,5 Jahren immer wieder in der Bibel. Auf der einen Seite die Zeit der Bedrängnis und zugleich auch auf der anderen Seite die Zeit der Bewahrung. Ob wir das jetzt wörtlich verstehen oder ob wir diese Zeit symbolisch verstehen, ich denke, hier müssen wir die Dinge wahrscheinlich offen lassen. Und dann ein ganz entscheidendes Geschehen. Vers 7, folgende: Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Kampf im Himmel. Können wir uns das vorstellen? Wir denken ja immer, Kampf, das gibt es nur auf dieser Erde. Aber hier ist die Rede von einem Kampf im Himmel. Der Erzengel Michael kämpft gegen den Satan und seine Engel. Michael ist ja im Alten Testament der Engel, der die Belange des Gottesvolkes wahrnimmt. Der Engel, der nun in besonderer Weise dem Volk Israel zugeordnet ist und damit dem Gottesvolk. Interessant ist, dass Jesus nicht selbst gegen den Satan kämpft. Und hier wird auch etwas deutlich von der Größe Jesu Christi. Er hat es nicht nötig, selber gegen den Satan zu kämpfen. Es genügt ein Engel, es genügt ein Geschöpf. Und das macht eben nun deutlich, Satan ist kein Gegengott. Wir haben in der Bibel keinen Dualismus, wie wir ihn in manchen altkirchlichen Strömungen dann finden, also sektiererischen Strömungen, wo man dann gedacht hat, es gibt da neben Gott noch einen Gegengott, der sozusagen ebenbürtig ist, und nun tobt da in der Weltgeschichte ein Kampf zwischen diesen beiden Mächten und der Ausgang bleibt letzten Endes bis zuletzt ungewiss. Nein, Satan ist kein Gegengott, er ist lediglich Geschöpf. Wir erfahren ja aus dem Alten Testament, dass es sich hier um einen gefallenen Engel handelt. Und deshalb genügt nun auch ein Engel, um den Satan aus dem Himmel zu werfen. Man spricht von einem dreifachen Sturz Satans. Der erste Sturz vom Himmel auf die Erde. Der zweite Sturz zu Beginn des tausendjährigen Reiches von der Erde in den Abgrund. Und dann der dritte Sturz Satans in den Feuersee am Ende der Offenbarung. Und es ist interessant, beim ersten Sturz ist es noch ein Erzengel, der Erzengel Michael. Beim zweiten Sturz wird nur noch ein Engel erwähnt. Und beim dritten Sturz wird gar niemand mehr erwähnt. Und Johann Albrecht Bengel sagt, da wird dann der Satan so schwach sein, dass ein kleines Kind genügt, um ihn vollends in den Feuersee zu stoßen. Also eine fortgehende Entmachtung des Satans. Und sie beginnt eben damit, dass der Satan aus dem Himmel hinausgeworfen wird. Vers 9, es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Was bedeutet es? Wir wissen aus dem Alten Testament, dass der Satan ein Zutrittsrecht gehabt hat zu Gott. Buch Hiob, da erscheint der Satan vor Gott. Und wie erscheint er vor Gott? Als Verkläger. Er verleumdet Hiob bei Gott. Hiob glaubt ja nur an dich, weil es ihm so gut geht. Und wie sein Herz wirklich bestellt ist, das wirst du sehen, wenn du ihm nun diese guten Gaben entziehst. Der Satan, der Verkläger, der vor Gott tritt und die Menschen verklagt. Das Judentum, der Talmud, kann sagen, der Satan kommt vom Himmel herab und er verführt die Menschen. Und dann steigt er wieder hinauf in den Himmel, klagt den Menschen bei Gott an und erhält Vollmacht von Gott, um dem Menschen die Seele zu nehmen. Also etwas Diabolisches. Der Satan verführt zur Sünde, um den Menschen dann anklagen zu können bei Gott und um ihm die Seele nehmen zu können. Und dieser nun wirklich teuflische Kreislauf, der ist nun auf einmal durchbrochen. Dadurch, dass Satan kein Zutrittsrecht mehr hat im Himmel. Er ist aus dem Himmel hinausgeworfen. Und das bedeutet nun auch für uns eine Veränderung der Situation, deren Tragweite wir eigentlich gar nicht ermessen können. Was heißt es nun? Das heißt doch, wir haben keinen Ankläger mehr bei Gott. Und noch viel mehr. Die Stelle, die vorher der Ankläger eingenommen hat, die nimmt jetzt Jesus Christus ein. Als unser Fürsprecher. Der uns nicht mehr vor Gott anklagt, sondern der ein gutes Wort für uns vor Gott einlegt. Martin Luther hat es so schön gesagt. Er hat gesagt, Christus ist vom Himmel herabgestiegen und hat von Gott alles Gute, alles Süße, alle Barmherzigkeit gesagt, nämlich, dass der Vater unsere Sünden vergeben hat. Und danach ist er wieder aufgestiegen zu Gott und hat Gott wiederum alles Gute von uns gesagt, nämlich, Vater, Sie haben keine Sünde mehr. Ich habe sie auf mich geladen und weggenommen. Merken wir den Unterschied? Der Teufel kam herab, um zu verführen und um dann den Menschen anzuklagen. Jesus kommt auf diese Erde, um unsere Sünde wegzunehmen und um dann dem Vater zu sagen, Sie haben keine Sünde mehr, denn ich habe sie ans Kreuz genommen. Dass wir doch daran denken, wenn unser Gewissen erwacht, und uns verklagen will vor Gott. Wir haben nicht einen Verkläger bei Gott. Wir haben einen Fürsprecher bei Gott. Wir haben einen, der zu Gott sagt, Vater, Sie haben keine Sünde mehr, denn ich habe sie auf mich geladen. Wann ist das geschehen, dieses Hinauswerfen des Satans aus dem Himmel? Im Johannesevangelium in Kapitel 12, Vers 31, da sagt Jesus, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Jesus sagt diese Worte unmittelbar vor seiner Kreuzigung. Er bringt also dieses hinausgeworfen werden des Fürsten dieser Welt in Verbindung mit seiner Kreuzigung, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Das kann ja nicht heißen, ausgestoßen werden aus dieser Welt. Sonst könnte Paulus nicht in seinen Briefen nach der Himmelfahrt Jesu Christi immer noch davon reden, dass der Satan der Gott dieser Welt ist. Nein, es geht hier um das Hinausgestoßen werden aus dem Himmel. Und das bedeutet nun eine Entmachtung Satans. Das bedeutet, dass der entscheidende Sieg bereits errungen ist. Und in allen Kämpfen, denen wir ausgesetzt in unserem Leben, lasst uns das nicht vergessen. Wir kommen von dem Sieg auf Golgatha her und gehen auf diesen letzten Sieg Jesu Christi zu. Ich möchte es mit einem Bild deutlich machen. Früher, da hat man ja noch die Glocken per Hand geläutet. Da gab es so ein langes Seil und das war natürlich immer ein Vergnügen für die Buben, da nun die Glocken zu läuten und dann hat man sich an dem Seil noch ein Stück hinaufziehen lassen. Die Älteren schmunzeln, die kennen das noch. Nun war es ja immer so, wenn man dann das Seil losgelassen hat, dann hat die Glocke noch weiter geschwungen. Aber man hat genau gewusst, die Schläge sind gezählt. Die hört irgendwann auf. Um im Bild zu reden, als der Satan hinausgeworfen wurde aus dem Himmel, da wurde das Seil losgelassen. Und jetzt schwingt die Glocke noch. Und der Satan konzentriert alle Kräfte, so lesen wir dann ja in Vers 12, er hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Er konzentriert alle Kräfte, um noch so viel wie möglich zu erreichen, aber im Grunde genommen weiß er, seine Stunden sind gezählt. Von Golgatha her, von dem her, dass er entmachtet ist. Luther hat gedichtet: Ein feste Burg ist unser Gott, das macht er, ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Dieser Sturz Satans aus dem Himmel ist für die bereits Vollendeten im Himmel der Anlass, den Sieg Gottes und den Sieg Jesu Christi schon jetzt auszurufen. Und das bedeutet eben auch, dass das noch kämpfende Gottesvolk auf dieser Erde diesem Sieg entgegengeht. Dass aller Kampf unter diesem Vorzeichen dieses Sieges steht. Ich habe ja hingewiesen in diesen Tagen auf das Wort von Karl Heim, dass er gesagt hat: Wir können keinem Menschen zumuten, sein Leben in die Hand Jesu Christi zu legen, wenn wir nicht diese Hoffnung haben, dass Jesus Christus das letzte Wort hat auf dieser Erde. Es gibt eine Ecclesia Triumphans, eine triumphierende Kirche bereits im Himmel. Es gibt eine Ecclesia Militans, eine noch kämpfende Kirche auf dieser Erde. Aber beide sind miteinander verbunden und die obere Welt ruft der unteren Welt den bereits vollbrachten Sieg zu. Und was ist der Grund dieses Sieges? Vers 11: Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Der Grund des Sieges ist das Geschehen auf Golgatha. Der Satan wird nicht überwunden durch unsere Kraft. Das Böse wird nicht überwunden durch irgendwelche menschlichen Anstrengungen, wie immer sie auch aussehen mögen. Sondern das Böse, der Satan, wird überwunden dadurch, dass wir uns immer wieder neu auf diesen Siegesboden von Golgatha stellen. Das heißt, dass wir das, was auf Golgatha geschehen ist, dass da Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat, dass wir das immer wieder neu für uns in Anspruch nehmen. Es fließt für mich dein teures Blut. Das glaub und fasse ich. Das macht auch meinen Schaden gut, denn du, Herr, starbst für mich. So wird man zum Überwinder, indem man sich immer wieder darauf beruft. Das ist der Grund, das Fundament, auf dem wir stehen. Und was ist der Weg zum Sieg? Es heißt hier, sie haben ihn überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses. Das heißt, dass wir uns immer wieder neu zu Jesus Christus bekennen. Dieses Bekenntnis kann im äußersten Fall bis zum Martyrium führen. Es heißt ja dann hier: Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Wir werden Überwinder dadurch, dass uns Jesus Christus so das Herz einnimmt, dass er uns lieber wird wie unser eigenes Leben. Und wir werden dabei nicht verlieren, wir werden gewinnen. Der Missionar Jim Elliot, der ja sein Leben verloren hat in Ecuador, als er unter den Aucas missionierte, er hat gesagt, der ist nicht ein Narr, der das hingibt, was er ohnehin nicht behalten kann, sein irdisches Leben, um das zu gewinnen, was ihm niemand mehr nehmen kann, das ewige Leben. Dass wir uns immer wieder neu zu Jesus Christus bekennen. Wir haben vorhin davon gesprochen, sein Kreuz auf sich nehmen. Das Kreuz Jesu Christi, es steht dafür, Jesus möchte nicht ohne uns sein. Er möchte uns bei sich im Himmel haben. Und unser Kreuz, dass wir unser Kreuz auf sich nehmen, das heißt einfach, und ich will nun nicht mehr ohne Jesus sein. Ich will nicht mehr ohne Jesus sein. Ich möchte schließen mit diesem Vers von Martin Luther, der gesagt hat, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Weißt du, wer der ist? Es ist Jesus Christ. Amen.